Ja, ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ja gerade sehr viel diskutiert wird. Die Energiewende in Europa. Wir hören ja ständig von Klimazielen, erneuerbaren Energien und einer grünen Zukunft. Aber was steckt denn da dahinter eigentlich wirklich? Und warum gibt es trotz so großer Fortschritte eigentlich noch so viele Hürden?
Ja, genau das sind die Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen wollen. Dafür schauen wir uns die Energiewende in verschiedenen Regionen Europas an. Und mit mir meine ich Daniel und Johanna, beides Lehramtsstudierende an der PLUS in Salzburg, sowie Benedikt und mich, Sina, als Fachstudierende der Geografie. Johanna nimmt uns dann mit nach Nordeuropa, Benedikt nach Mitteleuropa und ich schaue Südeuropa an. Und was jede Region dann noch mit Wasserstoff zu tun hat, wird Daniel uns dann noch erklären. Da geht es nämlich um eine Technologie, die oft als wichtiger Baustein der Energiewende genannt wird. Als ein kleines Warm-up starten wir aber mit einer Frage. Wer von euch glaubt denn, dass Europa gerade ernsthaft an der Energiewende arbeitet?
Wahrscheinlich schon die meisten, oder? Ich meine, es wird ja schließlich gebaut, investiert, geplant. Man sieht ja immer mehr Solarparks und Diskussionen um Windräder sind ja auch schon immer Alltag.
Das stimmt, aber trotzdem gibt es eine Zahl, die dieses Bild ein Stück weit bricht, nämlich 1700. Laut Schätzungen aus Branchenanalysen und Netzbetreiberdaten warten nämlich rund 1700 Gigawatt an erneuerbaren Energieprojekten in Europa auf einen Netzanschluss. Wer mit der Zahl jetzt erstmal nichts anfangen kann, das ist ungefähr dreimal das, was Europa zusätzlich bräuchte, um seine Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Und genau hier wird es dann paradox. Während überall in Europa nämlich neue Anlagen entstehen, kommt ein großer Teil davon gar nicht erst ins Stromnetz, sondern befindet sich sozusagen in einer Art Warteschleife.
Und genau das führt uns zur Frage, die im Mittelpunkt dieser Folge steht. Wenn Europa bei der Energiewende so weit vorn ist, warum kommt dann noch immer so viel Potenzial nicht ins Netz? Dabei begegnet uns heute ein Begriff, der für das Verständnis der Energiewende zentral ist: Energieirdischen. Dahinter steckt die Beobachtung, dass erneuerbare Energien zwar stark wachsen, Kohle, Öl und Gas, aber oft nicht im gleichen Ausmaß verschwinden. Statt die alten Energieträger zu ersetzen, kommen die neuen häufig einfach dazu. Das Energiesystem wird also größer, aber nicht automatisch sauberer.
Apropos Energy Edition. Die Energiewende erinnert mich ja ein bisschen an eine WG. Neue Mitbewohner ziehen ein, aber keine alten ziehen aus. Naja, so viel erstmal zum großen Ganzen. Schauen wir jetzt mal drauf, wie die Energiewende in den verschiedenen Regionen Europas aussieht. Johanna, nehmen wir doch gleich den Norden. Was passiert da gerade?
Ja, ich fange mal mit einem Bild an. Schöner Winterabend in Dänemark. Es ist kalt und dunkel. Seit 2 Tagen kein Wind. Und gleichzeitig sitzen die Menschen zu Hause, heizen, kochen, schlafen, schauen fern. Strombedarf ist also auf dem Jahreshoch. Und die riesigen Offshore-Windparks in der Nordsee stehen einfach still. Das nennt man Dunkelflaute. Kein Wind, wenig Sonne, hohe Nachfrage. Genau dann, wenn man Energie am dringendsten braucht, ist sie am wenigsten verfügbar. Und das ist kein theoretisches Szenario. Solche Wetterlagen können mehrere Tage oder sogar Wochen anhalten. Für ein Stromsystem, das immer stärker auf Wind- und Solarenergie sitzt, sind sie deshalb eine der größten Herausforderungen. Denn Strom muss in dem Moment erzeugt werden, in dem er verbraucht wird. Man kann ihn nicht einfach unbegrenzt speichern. Nordeuropa hat trotzdem die besten Windressourcen Europas. Dänemark, Deutschland, Niederlande, Belgien, Großbritannien. Alle setzen massiv auf Offshore-Wind. Denn auf dem Meer wird der Wind stärker und gleichmäßiger als an Land, wodurch die Anlagen deutlich mehr Strom produzieren können. Und dann gibt's noch Norwegen. Fast der gesamte Strom wird dort aus erneuerbaren Energien erzeugt. Über 90% stammen aus Wasserkraft. Die vielen Stauseen dort funktionieren dabei wie riesige natürliche Batterien. Also wenn viel Windstrom vorhanden ist, kann Wasser in den Speichern zurückgehalten werden. Sinkt jedoch die Windproduktion durch seine Flaute, wird das Wasser durch die Turbinen geleitet und liefert zuverlässig den Strom. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Länder im Norden ihre Stromnetze immer stärker miteinander verbinden. Mittels Seekabel kann Strom innerhalb weniger Sekunden zwischen den Ländern fließen. Wenn also in Dänemark besonders viel Wind weht, kann ein Teil der Energie nach Deutschland oder in die Niederlande exportiert werden. Umgekehrt kann Norwegen bei einer Flaute Wasserkraft liefern. Genau diese Vernetzung macht das nordeuropäische Stromsystem insgesamt stabiler.
Ah, da muss ich jetzt gleich mal nachfragen. Norwegen klingt ja fast wie die perfekte Lösung. Warum macht das dann nicht einfach ganz Europa so?
Ja, genau, das ist der Punkt. Das kann man nicht auf ganz Europa übertragen. Norwegen ist begrenzt, die Kapazitäten sind endlich und die Leitungen, die den Strom nach Süd- und Osteuropa bringen würden, sind noch lange nicht ausreichend ausgebaut. Zwar gibt es bereits diese direkten Verbindungen über Seekabel, aber je länger die Strecke wird, desto teurer wird der Bau und desto schwieriger wird auch der Netzausbau. Außerdem wächst auch in Norwegen der eigene Strombedarf durch Elektromobilität, Industrie und neue Rechenzentren. Das Land kann also nicht unbegrenzt Energie für ganz Europa bereitstellen. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Dunkelflauten treffen nicht nur Dänemark, sondern große Teile Nordeuropas gleichzeitig.
Der Begriff Dunkelflaute ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Kannst du uns kurz erklären, was man sich denn darunter konkret vorstellen kann?
Klar. Wenn im Winter ein stabiles Hochdruckgebiet über Nord- und Mitteleuropa liegt, ist der Wind oft schwach. Gleichzeitig sorgen die kurzen Tage und häufige Nebel- oder Hochnebellagen dafür, dass auch Solaranlagen nur wenig Strom erzeugen. Genau das ist dann eine Dunkelflaute. Und genau dann wollen plötzlich alle Länder Strom importieren, während kaum jemand Überschüsse hat. Wir sehen also, selbst die stärkste Region Europas schafft es nicht alleine. Alle importieren, alle sind eingebunden. Und genau deshalb zeigt sich, die Energiewende ist nicht nur eine technische Frage. Es reicht nicht, viele Windräder zu bauen. Und es geht nicht nur um Ressourcen. Man braucht grenzüberschreitende Stromleitungen, gemeinsame Märkte, Speicher und politische Zusammenarbeit. Es geht darum, wer neue Leitungen finanziert, wer Netzkosten trägt und wer im Ernstfall zuerst Strom bekommt. Das sind Machtfragen. Genau deshalb wird die Nordsee heute oft als das zukünftige Kraftwerk Europas bezeichnet. Aber ohne ein gut ausgebautes Netz bleibt selbst das stärkste Kraftwerk nur begrenzt nutzbar.
Ha, lustig. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben in Mitteleuropa exakt dasselbe Problem, nur andersrum. Wind entsteht zwar im Norden, die Industrie sitzt aber im Süden. Und das Netz verbindet beides leider eben nicht.
Und außerdem noch interessant, genau bei solchen Problemen kommt dann auch sehr schnell der Wasserstoff ins Spiel. Darüber werden wir aber noch später ausführlich reden. Schauen wir zuerst mal nach Mitteleuropa. Benedikt, bevor du loslegst, wenn man die Energiewende in Mitteleuropa betrachtet, hat man schnell das Gefühl, dass nicht die Technik alleine das größte Problem ist. Täuscht dieser Eindruck oder ist da etwas dran?
Ich glaube, es ist ein bisschen was von beiden. Aber ich erkläre es am besten mit einer Zahl, um das Ganze ein bisschen in Perspektive zu setzen. 4 Milliarden Euro. Das hat Deutschland alleine im Jahr 2022 ausgegeben. Nicht etwa für neue Windparks oder für Solaranlagen oder vielleicht sogar beides. Einzig und allein dafür eigentlich, dass das bestehende Stromsystem überhaupt funktionieren kann. Man nennt das Netzengpassmanagement. Das Grundproblem ist eigentlich relativ simpel. Windenergie entsteht im Norden, die Industrie sitzt im Süden. Und die ganzen Leitungen dazwischen fehlen oder sie stecken eben seit Jahren in Genehmigungsschleife. Um es am Beispiel Deutschland mal zu veranschaulichen, die Bundesländer Niedersachsen und Brandenburg haben die meisten Windparks, die Industrie aber ist im Süden, wie bei uns direkt vor der Haustür, an der Grenze, in Bayern und in Baden-Württemberg. Und dieses Problem zieht sich durch ganz Mitteleuropa. Was passiert also? Windparks im Norden werden abgeschaltet, obwohl sie könnten. Im Süden wird gleichzeitig Strom aus Gaskraftwerken zugekauft und alle zahlen das über die Stromrechnung. Und um kurz noch beim Thema Grenze zu bleiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der nächste Podcast unserer geschätzten Kolleginnen und Kollegen wird sich genau mit diesem Thema befassen, mit dem Thema Grenze, vor allem Salzburg und dem Berchtesgadener Land. Aber zurück zum Thema. Laut einer aktuellen JRC-Studie könnten bis 2040 bis zu 310 Terawattstunden erneuerbare Energie in Europa einfach verschwendet werden, weil die Netze sie nicht transportieren können. Das entspricht der Hälfte der gesamten Solar- und Windproduktion der EU aus dem Jahr 2022. Energie, die da wäre, die aber niemand nutzen kann. Und dann gibt es noch die fossilen Lock-ins, Kraftwerke, Industrieanlagen, langfristige Verträge, alles auf fossile Energie ausgerichtet. Ein schneller Ausstieg wäre kurzfristig eben brutal teuer. Das ist keine böse Absicht. Das ist die Logik von Infrastruktur, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Also, um deine Frage zu beantworten, es fängt technisch an und wird letztendlich politisch.
Aber genau das zeigt doch das Problem. Selbst mit Geld und politischem Willen kommt keine echte Transition raus.
Okay, also in Mitteleuropa wird also vor allem über die Netze und Infrastruktur diskutiert. Wie sieht denn die Situation im Süden aus? Schauen wir uns doch das mal genauer an.
Genau, da habe ich eine Zahl mitgebracht, die mich wirklich selbst überrascht hat. Spanien hat nämlich fast 66% seiner installierten Kraftwerkskapazitäten aus erneuerbaren Energien und liegt damit sogar vor Deutschland. Wichtig hier ist jetzt, installierte Kapazität bedeutet nicht, dass 66% des Stroms jederzeit erneuerbar erzeugt werden, sondern das bezieht sich auf die maximale Leistung der vorhandenen Kraftwerke. Also die Windräder produzieren, wie wir ja schon gehört haben, nur bei Wind und Solaranlagen eben nur bei Sonne. Trotzdem zeigt die Zahl sehr klar, wie weit Spanien schon beim Ausbau gekommen ist, was Wind- und Solaranlagen angeht. Und dass es offenbar auch nicht an Unternehmen mangelt, die investieren wollen. Zwar ist Finanzierung in Südeuropa traditionell immer so ein Thema, was als etwas schwieriger oder teurer angesehen wird, aber der entscheidende Punkt ist ein anderer, nämlich nicht das Kapital, sondern die Frage, wie schnell Netze und Infrastruktur mit dem Ausbau Schritt halten können. Im Verhältnis exportiert Spanien nämlich vergleichsweise wenig Strom in andere Teile Europas. Eigentlich würde man da genau das Gegenteil erwarten. Südeuropa hat die besten Solarbedingungen auf dem Kontinent und in Spanien scheint die Sonne auch deutlich häufiger und intensiver als zum Beispiel in Deutschland. Also rein von den natürlichen Voraussetzungen her könnte Südeuropa da einen erheblichen Teil der europäischen Energieversorgung mittragen, insbesondere in Kombination mit verfügbaren Investoren. Also warum passiert das nicht? Die kurze Antwort hier, Leitung.
Das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Harry Potter. Da war Hermines Rat sinngemäß, folge den Rohren und du findest die Kammer. Oder in unserem Fall, folge den Leitungen und du findest den Strom.
Ja, genau. Danke für die gute Überleitung. Zurück zum Thema. Spanien hat also kein Sonnenproblem. Spanien hat mit seinen Leitungen ein Infrastrukturproblem. Denn das Land ist nur begrenzt mit dem restlichen europäischen Stromnetz verbunden. Vor allem die Verbindung über die Pyrenäen nach Frankreich ist seit Jahren ein Bottleneck. Selbst wenn in Spanien große Mengen erneuerbarer Energien erzeugt werden, die können oft gar nicht in ausreichendem Umfang nach Mitteleuropa transportiert werden. Wie groß das Problem ist, zeigt eine Zahl aus dem Jahr 2024. Damals wurden in Spanien Netzanschlüsse für neue Wind- und Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 67 Gigawatt beantragt. Vielleicht hier kurz zur Einordnung, das entspricht so circa der Leistung von 67 großen Atomkraftwerken oder mehreren 10.000 Windrädern. Genehmigt wurden davon allerdings nur ca. 10%.
Also kurz gesagt, die Energie wäre da, die Projekte wären da, aber sie kommen nicht ans Netz.
Ja genau, so kann man das sagen. Wir sehen hier also Parallelen zu den Infrastrukturproblemen, die uns Benedikt in Mitteleuropa schon vorgestellt hat. Und da fragt man sich einfach, warum? Es fehlt hier weder an der Sonne noch am Kapital und das Interesse, neue Anlagen zu bauen, ist auch da, um eben genau die Energie ins Netz zu bringen und weiterzuleiten. Viele Projekte scheitern oder verzögern sich, weil Stromnetze, Leitungen und Genehmigungsverfahren nicht schnell genug ausgebaut werden. Das kann es doch echt nicht sein. Und genau an dem Punkt stellt sich für mich dann eine weitere, größere Frage eigentlich, die ich jetzt auch gern mal noch andiskutieren würde. Südeuropa taucht in politischen Strategien immer häufiger als zukünftiger Hauptlieferant für grünen Wasserstoff auf. Und auf den ersten Blick klingt es nach einer echt großen wirtschaftlichen Chance für den Süden, weil dort, wo viel Sonne und Wind verfügbar ist, also vor allem in Spanien und Portugal, kann günstiger erneuerbarer Strom erzeugt werden. Daraus soll dann der Wasserstoff hergestellt werden, um die Energie auch über größere Distanzen zu transportieren und verfügbar zu machen. Der Wasserstoff wird dann aber vor allem eines tun, nämlich Richtung Norden fließen. Weil da haben wir ja den großen Bedarf, wie Johanna schon erklärt hat, die nordischen Länder brauchen solche Energieformen, um ihre Dunkelflauten zu überbrücken. Also die Zeiten, in denen eben weder Wind noch Sonne ausreichend Strom liefern.
Soweit klingt es doch eigentlich nach einer ganz klaren Aufteilung. Der Süden produziert und der Norden nutzt. Genau umgekehrt wie bei mir in Mitteleuropa.
Ja, das stimmt erstmal. Aber genau hier wird es dann nämlich auch interessant. Denn die entscheidende Frage ist, wer baut denn eigentlich die Infrastruktur dafür? Also die Anlagen, die das Ganze erst möglich machen und die Leitung, durch die die Energie dann transportiert wird. Wenn man genauer hinschaut, kommt ein großer Teil der Technologie heute eher aus dem Norden Europas und damit stellt sich dann eben die grundsätzliche Frage, entsteht hier wirklich eine industrielle Wertschöpfung im Süden Europas? Oder wiederholt sich hier ein bekanntes Muster, nämlich dass der Süden vor allem die Energie liefert, während die technologische Kontrolle und der größere wirtschaftliche Nutzen im Norden entstehen?
Das ist eine gute Frage. Wer entscheidet denn eigentlich, wer von der Energiewende profitiert? Die Geografie oder das Kapital?
Ja, das ist für mich heute eigentlich auch das überraschendste Ergebnis, wenn ich ehrlich bin. Selbst innerhalb von Europa entstehen neue Ungleichheiten. Die Energiewende ist also eigentlich nicht die Gleichmacherin, als die sie immer angepriesen wird.
Es klingt ja fast wie eine neue Version von Kolonialismus. Ressourcen kommen von dort, der Mehrwert bleibt woanders.
Okay, ich glaube, das zeigt ganz gut, die Energiewende ist ja nicht nur eine technische Frage. Es geht auch um Abhängigkeiten, die Infrastruktur und auch darum, wer am Ende profitiert. Und genau deshalb lohnt sich jetzt mal ein genauerer Blick auf den Wasserstoff. Wenn man die drei Regionen jetzt mal zusammenbringt, fällt ja auf, dass Wasserstoff immer wieder als mögliche Lösung erwähnt wird. Im Norden bei der Dunkelflaute, in Mitteleuropa bei Netz- und Speicherproblemen und im Süden als mögliche wirtschaftliche Chance. Da stellt sich berechtigterweise natürlich die Frage, kann Wasserstoff diese Probleme denn wirklich alle lösen? Wenn man den politischen Debatten zuhört, könnte man fast diesen Eindruck bekommen. Die EU plant nämlich bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff selbst zu produzieren und weitere 10 Millionen Tonnen zu importieren. Die Erwartungen sind also riesig. Aber ganz so einfach ist es auch nicht. Wasserstoff ist ja keine primäre Energiequelle wie zum Beispiel Wind oder Sonne. Er muss erst hergestellt werden. Und genau da beginnt das Problem. Wenn erneuerbarer Strom erst in Wasserstoff umgewandelt wird, dann gespeichert, transportiert und später wieder genutzt wird, kommen am Ende oft nur rund 30-40% der ursprünglichen Energie an. Der Rest, der geht unterwegs verloren.
Aber warum geht da eigentlich so viel verloren?
Das ist eine gute Frage. Man stellt sich Wasserstoff oft so vor, als würde man Energie einfach in eine Art Tank füllen und später wieder herausholen. Aber ganz so funktioniert es eben nicht. Der Strom muss zuerst verwendet werden, um überhaupt Wasserstoff herzustellen. Danach muss dieser Wasserstoff gespeichert werden, verdichtet oder transportiert werden. Und wenn man daraus später wieder Strom machen will, kommt noch einmal der Umwandlungsschritt dazu. Bei jedem dieser Schritte bleibt ein Teil der Energie auf der Strecke. Deshalb ist Wasserstoff zwar praktisch, weil man ihn speichern und transportieren kann, aber effizient ist er nicht automatisch. Und genau darum geht es ja. Nicht überall, wo Wasserstoff möglich ist, ist er auch die beste Lösung. Für Autos, den Haushalt oder viele Alltagsanwendungen gibt es oft effizientere Lösungen. In Bereichen wie der Stahl- oder Chemieindustrie sieht es aber oft ganz anders aus. Dort könnte Wasserstoff tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, weil sich zum Beispiel viele Prozesse nicht einfach elektrifizieren lassen. Spannend wird es beim Blick auf die geplanten Importe, denn ein Teil des Wasserstoffs soll ja künftig aus Regionen wie Nordafrika kommen.
Das klingt ja zunächst erstmal nach einer guten Lösung. Das wirft aber auch noch eine andere Frage auf. Schaffen wir damit neue Abhängigkeiten, wenn wir alte gerade versuchen abzubauen?
Genau, und das ist eben der Punkt. Wasserstoff klingt ja erstmal nach einer sauberen Lösung. Aber wenn Europa ihn in Zukunft wieder in großen Mengen importiert, dann stellt sich schon die Frage, sind wir dann wirklich unabhängiger oder tauschen wir nur eine Abhängigkeit gegen eine neue? Früher waren es eben Öl und Gas, künftig könnte es grüner Wasserstoff sein. Das Produkt ist anders, aber das Muster bleibt ähnlich. Europa braucht Energie, andere Regionen liefern diese Energie. Deshalb würde ich so sagen, Wasserstoff kann schon ein wichtiger Teil der Energiewende sein, vor allem dort, wo Strom alleine nicht reicht. Aber er ist eben nicht eine Lösung, die automatisch alle Probleme löst.
Für mich klingt das nach einem Modell wie Öl aus Russland, nur mit grünem Etikett drauf.
Und Elektrolyseure für Wasserstoff brauchen ja nochmal mehr Netzkapazität. Das macht unsere Netzprobleme eigentlich ja nur noch schlimmer.
Ja, und für den Süden bedeutet es eben wieder, die südlichen Länder liefern und der Rest konsumiert.
Okay, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Kommen wir mal zum Fazit. Wenn man das Ganze jetzt mal zusammenführt, sieht man ganz klar, die Energiewende scheitert nicht an einer einzigen Sache. Jede Region hat ja ihr eigenes Problem. Im Norden gibt es starke Wind- und Wasserkraft, aber dafür eben auch die Dunkelflauten. In Mitteleuropa gibt es das notwendige Geld, die Industrie und vor allem auch den politischen Willen, aber Netze und alte fossile Strukturen bremsen den Umbau. Und im Süden gibt es enormes Solarpotenzial, aber die Frage ist, wer am Ende wirklich davon profitiert. Und der Wasserstoff zeigt noch einmal, eine neue Technologie bedeutet nicht automatisch eine neue Struktur. Das ist im Prinzip der Kern von Energy Edition. Es kommt immer mehr dazu, aber das Alte verschwindet nicht im gleichen Tempo. So, dann gehen wir nochmal zum Abschluss kurz durch die Runde. Was ist denn aus eurer Region der zentrale Gedanke?
Ja, bei mir wäre es, dass die besten Ressourcen nichts nützen, wenn das System nicht flexibel genug ist, sie zu nutzen.
Bei mir ist das Problem, dass selbst wenn das Geld und der Wille da sind, gewachsene Strukturen einen echten Wandel eigentlich verhindern.
Ja, und wer von der Energiewende profitiert, entscheidet meiner Meinung nach nicht unbedingt die Geografie, sondern das Kapital. Im Sinne von, im europäischen Süden liegt die Energiezukunft. Die offene Frage ist, wer davon wirtschaftlich profitiert.
Okay, damit stellt sich mir noch eine Frage. Was müsste sich denn politisch ändern, damit erneuerbare Energien fossile Energien nicht nur ergänzen, sondern auch wirklich ersetzen?
Ja, was mich noch heute eigentlich am meisten beschäftigt, selbst wenn wir alle technischen Probleme lösen, würden politische Interessen eine echte Transition wahrscheinlich trotzdem ausbremsen.
Ja, Energy Edition ist halt kein unglücklicher Zufall. Es ist im Prinzip das Ergebnis von Strukturen, die aktiv aufrechterhalten werden.
Und vielleicht ist die eigentliche Frage, ob es überhaupt einen Anreiz gibt, diese Strukturen aufzubrechen, solange man mit Edition genauso gut verdient wie mit echter Transition.
Das ist echt ein guter Punkt, weil fehlende Anreize sind aus meiner Sicht nicht nur bei den erneuerbaren Energien ein Thema. Das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, zum Beispiel auf die Kreislaufwirtschaft oder den Umweltschutz insgesamt. Am Ende geht es dabei oft, ja vielleicht sogar zu oft, um wirtschaftliche Interessen und die bestehenden Kostenstrukturen.
Also am Ende bleibt hängen, die Energiewende ist viel mehr als der Ausbau erneuerbarer Energien. Entscheidend ist, ob sich auch die alten Strukturen verändern. Denn solange erneuerbare Energien nur dazukommen, fossile Energien aber nicht wirklich verschwinden, bleibt die große Frage, ist das schon eine echte Transition oder nur Energy Edition? Das war mal unser Blick auf die Energiewende in Europa. Und wer noch mehr über dieses Thema erfahren möchte, wir könnten euch dazu noch die Folge »Es gibt keine Energiewende« vom Podcast »Sichtbar hörbar« empfehlen. Dort geht es noch einmal sehr stark um die Frage, warum erneuerbare Energien allein nicht automatisch eine echte Energiewende bedeuten. Und dann bedanke ich mich bei Johanna, Benedikt und Sina für die nette Runde und euch danke fürs Zuhören.